meine Frage geht ein bisschen weiter zurück noch jetzt von Ihrem Part, von Ihrer Beantwortung der Frage. Es ging um die Thematik Wachstum und Armuts- oder Reichtumsverteilung, wo Sie eben gesagt haben, ja, quasi Unternehmen kann man das Kapital zugestehen und den armen Angestellten kann man im Endeffekt die Armut oder das Dahindunkel dazugestehen. Es ist eigentlich so, dass wir haben jetzt gestern erst wieder neue Zahlen bekommen, dass irgendwie 1% der Deutschen über 817.000 Euro Vermögen haben und dann haben wir eine Gruppe mit 10%, die über 217.000 liegen. Rein statistisch gesehen kam vor ein paar Monaten eine andere Aussage, und zwar, dass unter den Haushalten, die rund 400.000 Euro Vermögen haben, ein sehr, sehr großer Teil Beamter und ein sehr großer Teil leitender Angestellter ist. Deswegen ein Großteil der Vermögenden nach der gestrigen Analyse ist ein Teil von Personen, die eigentlich überhaupt nicht auf Wachstum angewiesen sind. Wohingegen ein sehr, sehr großer Teil der Armen unter der gestrigen Statistik ein Großteil von Unternehmern gedeckt werden, die eben durchaus trotz Selbstständigkeit und trotz Unternehmertum unterhalb der Armutsgrenze leben. Und also ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, wenn es heißt, die sind so und die sind so. Vielleicht sollte man das in dem Vortrag nochmal genauer definieren, wen Sie meinen, wenn Sie mit pauschal die oder den anreden.
Nach der
lass den da hinten doch nochmal auch. Nehmen wir das noch dazu, ja, dann wissen wir, was im Raum ist und dann können wir uns.
Ich würde kurz einwerfen, dass zu den Fragen wachsen zu müssen, dass da auch etwas das Zinssystem erwähnt wird. Also, dass das nicht ein Spiel der Unternehmer ist, sondern dass auch die Unternehmer oder irgendwelchen Geldgebern hängen, die so mit 15 oder irgendwas Prozent zurückhaben wollen, die müssen das mindestens wieder reinholen. Also, dass sich das Geldvermögen volkswirtschaftlich sind auch Schulden auf der anderen Seite entweder. Das Geldvermögen wächst durch Zinsen. Entweder man holt das rein durch Wachstum oder es gibt keine Verschuldung oder der Staat springt ein und verschuldet sich. Also das ist Zinssystem doch ein bisschen den Zwang für den Unternehmen. Das gehört dann aus.
Also ich würde sagen, sagen wir zuerst was zu dem Punkt hinten, weil das ist noch zum Thema vorherig und dann machen wir das von Ihnen. Also ich glaube, das Argument, ich habe das jetzt so verstanden, das heißt, die Unternehmer haben noch einen Sachzwang, weil sie doch ihre Schulden bedienen müssen, ja? Weil sie doch Zinszahlungen zu leisten haben. Das stimmt natürlich, aus dem Gewinn sind die Zinszahlungen, für was immer sie brauchen, für ihre Kredite, aus dem Gewinn sind die Zinszahlungen zu leisten. Aber es ist doch ein bisschen eine Vorstellung, die nicht stimmen kann, wenn man sagt, und die Unternehmen machen ihr Geschäft, damit sie die Zinsen bedienen können. Der Ausgangspunkt ist doch, die wollen ihr Kapital vermehren, die wollen Gewinne machen, dafür brauchen sie Kredite und dann haben die Gewinne natürlich alles zu leisten, zur Vermehrung des Vermögens beizutragen und es muss die Bedienung des Zinses abfallen. Aber dass das quasi auf der einen Seite ist Geld verdienen, um Schulden zu machen und auf der anderen Seite werden Schulden gemacht, um Geld zu verdienen und es löst sich alles auf, das ist eine komische Vorstellung. Weil das tut wirklich bloß so, die Unternehmer machen das gar nicht wegen sich, sondern weil sie in einem Sachzwang dieser Ökonomie gefangen sind. Dabei sind doch die Unternehmer gerade die Agenten davon, die genau diesen Sachzwang in die Welt setzen, darüber, dass sie um ihrer Gewinne willen neue Investitionen machen wollen, um die Mitkonkurrenten auf dem Markt zu übertreffen, um sich einen größeren Anteil vom Markt zu erobern und deshalb den Kredit brauchen.
Leuchtet es ein?
Auf jeden Fall. Ich denke trotzdem, dass das Zinssystem so einen immanenten Wachstumszwang im ganzen System auslöst. Weil wir alle bringen unser Geld zur Bank, das verlangen wir nicht. Mal 1,2, das sind 3-4% Zinsen. Auf der anderen Seite muss irgendwas dafür passieren. Das ist so ein. Ich finde schon, dass das wichtig ist. Die Unternehmer machen es nicht wegen der Zinsen, aber das geht im Ganzen nicht.
Es ist dann aber halt auch nicht so, dass man sich's vorstellen sollte. Es ist quasi ein systemischer Zwang, hinter dem kein Interesse steht. Also ein systemischer Zwang, dem sich alle Beteiligten unterwerfen müssen, quasi als exterritoriale Größe. die über alle drüber gestülpt ist, aber eigentlich mit allen nichts zu tun hat. Das ist doch das Komische an der Vorstellung, wenn man sagt, wir alle müssen doch Schulden bedienen, wir alle unterliegen doch diesem Zwang. So als wenn der Zwang das Subjekt von der Angelegenheit ist.
Die Unternehmen haben sich doch bedienen sich doch gerade am Kredit, weil es ein Mittel für sie ist, noch besser, noch schneller wachsen zu können. Sie entschränken sich von den Schranken ihres Wachstums und die großen Unternehmen gründen gleich selber Banken, um noch besser wachsen zu können. Also da ist doch keiner gezwungen, das sind doch wirklich selbst die Akteure, also so ein Konzern wie Volkswagen mit seiner eigenen Bank. Der ist doch nicht in der Not, gewisses Wachstum erreichen zu können.
Ja, vielleicht muss man an einen Punkt mit der Not noch gelten lassen. Aber dann wann tritt die Not ein? Also das mit dem das Zinssystem übt dann Zwang aus auf die ganze Ökonomie, das Wachstum sein muss. Ja, das war so die Rede ungefähr. Und mit dem Zwang, meinetwegen, da ist auch was mit Zwang. Das ist noch nicht mal ganz zu leugnen. Aber wann ist der Zwang wirksam? Erstmal ist der Zwang überhaupt nur deswegen wirksam, weil Unternehmer Kredit genommen haben. Und Kredit nehmen heißt, das müsste man erstmal sich praktisch auf der Zunge zergehen lassen, Kredit nehmen heißt, sich die Vermehrungsmacht des Eigentums kaufen können. Man kauft sich die Kapitalmacht. Wozu? Na, weil man sie betätigen will natürlich. Wenn man dann ein Geschäft mit Kredit macht, muss man den Zins zahlen, das ist klar. Aber der Zins ist ein Teil des Profits unter allen normalen Umständen, wenn es kalkulatorisch so rausgeht, wie man sich's gedacht hat, dann ist der Zins ein Teil des Profits. Dann macht ein Unternehmen Gewinn mit Kapital, das ihm gar nicht gehört, zahlt dafür einen Preis, den Zins, aber kassiert einen anderen Teil des Profits mit einem Kapital, das es gar nicht hat. In dem Sinn ist der Kredit ein Dienst an dem Unternehmen. Zum Zwang wird's, wenn das Unternehmen scheitert. Wenn das Unternehmen in der Konkurrenz zurückfällt, wenn es die Ware nicht verkaufen, nicht gewinnbringend verkaufen kann und so weiter, dann wird der Dienst zur Not. Dann muss der Zins erwirtschaftet werden, weil der ist eine Rechtspflicht gegen den Verleiher und der Verleiher ist kein Teilhaber an meinem Geschäft. Wenn mein Geschäft schlecht läuft, dann kann man nicht dem Zinsverleiher sagen, naja, mein Geschäft läuft schlecht, nimm die Hälfte. Beim Teilhaber geht es oder beim Aktionär, aber bei der Bank geht es nicht. Dann muss der Zins erwirtschaftet werden und dann scheitern glatt Firmen an der Zinsbedienung. Also dann entsteht dann wird der Bankrott manifest, weil der Zins nicht gezahlt werden kann. Dort wird der Zins zum Zwang. Aber erst im Scheitern wird der Zins zum Zwang. Bis dorthin ist der Zins das Mittel, der Preis, um sich Kapitalmacht zu kaufen. Und das dürfen wir nicht vergessen, wenn man an den Zwang denkt. Nicht, dass der nicht existieren würde. Aber man darf nicht praktisch den ganzen Nutzen und den ganzen Grund, warum Kredit überhaupt genommen wird, quasi vergessen oder kleinreden. Vor dem Gesichtspunkt, wenn es scheitert, das Geschäft, dann erweist sich die Zinspflicht als ein Zwang, an dem ein Unternehmen auch zugrunde gehen kann. Das war jetzt bloß noch eine nachgetragene Klärung zu dem, mit dem, man kann Zwang gar nicht leugnen. Aber der tritt eben erst als Konsequenz des Nutzens ein. Okay, jetzt kommen wir mal zurück zu dem Argument reiche Beamte, arme Unternehmer.
Nein, es geht darum, dass ich die Bitte habe, dass Sie genauer definieren, wen Sie mit denen, wenn Sie von denen reden, beispielsweise. Weil die Ausgangsphase ist halt, deswegen auch das Beispiel gebracht, die Ausgangsphase ist halt nicht immer so eindeutig. Und gerade bei so einem brisanten Thema bin ich immer der Meinung, sollte man genau definieren, wen man meint, weil sonst geht es halt so in die Polemik.
Ich würde das eindeutig so definieren, wenn wir von Unternehmen reden, sind diejenigen gemeint, die ihr Kapital einsetzen, um mit der Arbeit anderer ihr eigenes Kapital zu vermehren. Und da ist es dann auch klar, dass die Leute, an die Sie vielleicht ein bisschen gedacht haben, also diese Art, dass es heute Scheinselbstständige gibt, Beschäftigungsform.
Nicht Schein. Es gibt auch Selbstständige.
Auch Selbstständige oder Klein-Schein. Ja, das war ein Quatsch. Also diese Kleinselbstständigen, was sich auflöst in Selbstausbeutung, ja, also die sich selbstständig machen, weil sie keine abhängige Beschäftigung finden und die mit nichts anders arbeiten als ihrer eigenen Arbeitskraft, die fallen natürlich nicht unter Kapitalvermehrung.
Aber sie brauchen Wachstum.
Aber dann auch bei denen in der Hinsicht, dass die negativ davon abhängig sind. Dass die ihre Dienstleistungen, was immer sie anbieten, dass sie die nicht anbieten können, wenn kein Wachstum ist. Selber wachsen, in dem Sinn tun die doch nicht. Das sind doch Leute, die gerade damit bedient sind, wenn sie jeden Monat ihr Einkommen erzielen und am Monatsende ist das Einkommen wieder verbraucht und es geht alles von vorne an. Also die ganze Sache von dem, was Eigentum auszeichnet, Kapital vorschießen, um das Kapital zu vermehren und immer größer zu machen. Das trifft doch auf diese Selbstständigen nicht zu.
Aber ich möchte schon darauf bestehen, dass die Beamten sehr wohl vom Staat, Kapitalwachstum abhängig gemacht worden sind. Es wird auch gerade in Griechenland vorexerziert, wie die ganzen Beamtengehälter dort halbiert worden sind, weil der Staat auf dem Standpunkt des Wachstums steht, am Weltmarkt Wachstum und Kapital konkurrieren will. Ja, und wenn die Rechnung nicht aufgeht, dann trifft es genauso die Beamten. Auch die müssen dann das Schicksal erleiden. Der Staat ist nicht mehr dafür.
Wie steht denn der Beitrag zu dem Beitrag? Also das Argument, das sagt erstmal, naja, in einer Gesellschaft wie der unseren, und heute scheut man sich ja auch nicht mehr zu sagen, in einer kapitalistischen Gesellschaft, ist dann das ganze Leben der Nation vom Wachstum des Kapitals abhängig gemacht. Wenn es nicht klappt, kriegen es alle zu spüren. Dafür stehen auch die griechischen Beamten, die jetzt den Staatsbankrott als Gehaltskürzung erleben. Wenn es nicht klappt, kriegen es alle zu spüren. Wenn es klappt, ist es noch keineswegs das Wachstum aller Einkommen. Negativ gilt die Gleichung. Positiv gilt sie deswegen noch lange nicht. Ja, diese Geschichte da, das sollte erstmal da gesagt werden. So, und dazu passt deins, ja. Das war, hat aber damit gar nichts zu tun gehabt, der Gedanke da. Der hat doch eigentlich darauf bestanden, man soll differenzieren zwischen, ja, wen genau meint man, wenn man von Unternehmen spricht oder von dem Kapital spricht. Und da, ja, ist eigentlich schon das Richtige und das Nötige gesagt worden.
Beispielsweise eine Bank ist auch ein Unternehmen.
Ja, absolut.
Ja. Produzierendes in dem Fall.
Ja, ja.
Da ist auch dasselbe. Da geht es um die Vermehrung und Vergrößerung des Kapitals.
Das ist jetzt eine Bank.
Ja. Und noch eines zu diesen Beamten, die ja ein bisschen anscheinend für sie rausfallen von der Logik her. Die gehören doch auch zu denen, die nicht so schlecht leben, die ja gewisses Vermögen sich aneignen. In dem Sinne, ihr Kapital vermehren tun die auch nicht. Die vermehren ihr Vermögen, weil sie zu denjenigen Leuten gehören, die in dieser Gesellschaft als die höheren Funktionsträger besser besoldet werden.
Noch ein Beitrag zu dieser Sortierung. Von Unternehmen oder vom Kapital zu reden, ist nicht dasselbe wie von der Form wirtschaftlicher Betätigung zu sprechen. Die Form wirtschaftlicher Betätigung kennt man, die ist entweder selbstständig oder abhängig. So, da kann man unterscheiden. Und jetzt kommt das Gegenargument. Naja, es gibt in dieser Gesellschaft manche Selbstständige, die stehen viel schlechter da als manche Abhängige. Ja, und so ist es auch, gar kein Zweifel. Und woran hängt's? Es hängt daran, wie viel Kapital einer einsetzen kann, wenn er selbstständig ist. Der Selbstständige.
Oder wie weit er auch an sich gewachsen ist. Mit seiner Ausbildung.
Ja, aber da gilt ja immer das Grundmuster, wer sich selbstständig macht, sei es als Ingenieur oder als Architekt, so richtig Geld verdienen tut er erst, wenn er es schafft, Angestellte zu haben. Solange er selber arbeitet, verdient er halt Geld für seine Arbeitsleistung, klar.
Also ich kenne Fotografen, die arbeiten ganz allein, die verdienen ganz gut. Ich kenne Fotografen, die arbeiten allein und verdienen ganz gut.
Ich habe es jetzt wieder nicht verstanden. Fotografen. Naja, dann können wir Ihnen Glück wünschen und sagen, hoffentlich geht es noch lange weiter so. Jedenfalls das Grundmuster der Reichtumsproduktion in dieser Gesellschaft besteht schon darin. Der Selbstständige schaut halt, dass er mit seiner Dienstleistung oder seiner Hervorbringung am Markt Kundschaft findet. Und solange er die selber hervorbringt, muss er immer die Arbeit einsetzen, die er hinterher vergolden kriegen will. Das geht schon. Und bei Berufen, wo er hohe Ausbildung dahinter steht und die gesucht sind, geht das schon. Das soll nicht bestritten werden. Nur so richtig ein Geschäft wird es in den allermeisten Fällen, wenn man anfängt, Angestellte zu haben und andere machen die Arbeit und selber organisiert man deren Arbeit. Also, schau mal, ich will ja noch nicht mal sagen, ja, und dann gibt es die Leute, die als Künstler Millionen umsetzen, weil sie ja Kunstwerk produzieren, das kein anderer sich gedacht hätte und das der Markt mal ganz klasse findet. Okay, und dann gibt es da Architekten, die dürfen wir mal die Elbphilharmonie entwerfen und wer den Entwurf honoriert und bezahlt kriegt, der ist auch ein reicher Mann. Das stimmt schon alles. Aber das ist ja wie mit den Fußballern. Das sind die Extremfälle von Individualität in einer Gesellschaft, wo die Millionen und Millionen einfach ganz normale Leute sind und die sind als Selbstständige, wenn sie kein Geld einzusetzen haben, oft ärmer dran als abhängig Beschäftigte. Jedenfalls vergleichen sie sich praktisch und theoretisch mit den abhängig Beschäftigten. Die kennen das auch als, na, wenn ich nicht mehr verdiene, kann ich ja gleich arbeiten gehen. So, und es sollte jetzt bloß die Rede davon sein, im Großen und Ganzen, und auch da, die Self-Made-Men, wo einer vom Tellerwäscher zum Millionär wird, nicht bestritten, aber das ist die totale Ausnahme zur Normalität. Und ansonsten hängt das, was man ökonomisch zusammenbringt, daran, wie viel Geld man einsetzen kann. Und das entscheidet in einer Wirtschaft wie der heutigen, wo die Produktionsmittel so überaus entwickelt sind, dass keiner mehr sagen kann, heute kann doch kein Mensch mehr sagen, ich mache eine Kfz-Werkstatt auf mit einem Schraubenschlüssel und einer Hebebühne. Ja, der braucht doch einen Kapitalvorschuss, da muss für die Elektronik das Nötige ausgegeben werden, da muss für automatisierte Maschinerie das Nötige ausgegeben werden. Sonst kann man all die Dienstleistungen überhaupt nicht zu dem Preis erzeugen, zu dem man sie am Markt loskriegen kann. Also soll jetzt heißen, man muss Kapital einsetzen können, das ist das große Gesetz der Ökonomie. Alle Ausnahmen sind unbestritten, aber sie sind Ausnahmen.
Boden, Arbeit oder Kapital?
Ja, sehr richtig. Boden, Arbeit oder Kapital. Immobilien gibt es auch noch, das ist auch noch ein ganzer Wirtschaftsbereich.
Ich habe jetzt nicht verstanden, weil du auch so Ja gesagt hast. Was solltest du da nicht sagen mit Boden, Arbeit und Kapital?
Das sind die volkswirtschaftlichen Produktionsfaktoren,
ja, genau.
Die im Endeffekt überhaupt ein Wachstum generieren können. Also ein zwei,
lauter Mittel.
Naja, wenn du so redest, muss man schon wieder Nein sagen. Das sind die drei großen Erwerbsmittel. Ob das jetzt die Produktionsfaktoren des Wachstums sind, ist schon gleich wieder eine Frage. Ob der Boden im Ernst ein Beitrag zum materiellen Reichtum der Gesellschaft ist. Siehst, die Gewalt, die um irgendwas an Zaun rumzieht und sagt, das gehört mir, da darf keiner drauf, wenn ich es nicht erlaube. Was trägt er eigentlich dazu bei, dass der Reichtum zunimmt? Ja, er lässt die anderen drauf, die dann den Reichtum erzeugen. Aber sonst trägt er gar nichts bei. Der Immobilienmann, der Grundbesitzer, der Boden.
Dann hat er das mal gebaut. Er hat das mal gebaut für seine Hände Arbeit.
Erstmal musst du bedenken, für Grund wird bezahlt, ganz unabhängig davon, ob er bebaut ist. Bebauter Grund wirft vielleicht mehr ab als unbebauter. Aber auch unbebauter wirft was ab. Und wofür wirft eigentlich der was ab? Aber wie gesagt, das ist ja in 4 Wochen. Das ist ja das Thema Mieten und... Ah nein,
dieses Thema ist am 11. März.
Ich wollte noch fragen, wie es in 2 Tagen weitergeht. Was ist da das Thema, die Thematik? Was wird da erläutert?
Da wird erläutert, dass das Wachstum ja nun, oder die Parole, dieses Stichwort, alles dreht sich um Wachstum, Wachstum, wir brauchen Wachstum, auch meinetwegen der Ton, Wachstum ist eine Notwendigkeit in unserer Wirtschaft. Alle diese Varianten. Das findet seit der Finanzkrise auch mehr als vorher schon gewisse Kritiker, eben die Anhänger der Postwachstumsökonomie, Ökonomie nach dem Wachstum. Und wie kritisieren die das Ganze? Also wie die das kritisieren, das soll erstmal betrachtet und dann gesagt werden, die kritisieren das aber ziemlich schlecht.